Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Runner's World Podcasts, genauer gesagt Folge 155. Und für diese Folge habe ich mit meinem Kumpel Christoph Zehetleitner gesprochen. Und wer jetzt denkt, diese Konstellation gab es doch schon mal, hat recht. Bereits in Folge 115 habe ich mit Chris über seine Erlebnisse beim Western States Endurance Run gesprochen. Und über diese Erlebnisse hat er ein Buch geschrieben, Run 100, auf Englisch. Und dieses Buch erscheint nun in wenigen Tagen auch auf Deutsch. Und genau das habe ich zum Anlass genommen, mich mit ihm über das Schreiben zu unterhalten. Wieso schreibt er überhaupt übers Laufen? War sein Erstlingswerk auf Englisch ein Erfolg? Was erhofft er sich von dem neuen Buch auf Deutsch? Und warum hat er das deutsche Buch nicht einfach übersetzt, sondern komplett neu geschrieben? All das besprechen wir in dieser Folge. Ganz viel Spaß dabei. Chris, ich freue mich sehr, heute wieder mit dir sprechen zu dürfen. Es ist schon ein paar Folgen her. Wir nehmen gerade die 155. Runner's World Podcast-Folge auf und haben schon mal miteinander gesprochen in Folge 110, also vor 45 Folgen. Und das Thema war eigentlich das gleiche. Du bist im Western States Endurance Run gelaufen und hast ein Buch drüber geschrieben. Bevor wir über das Buch sprechen und über den Grund, warum wir heute miteinander sprechen, nimm die Leute doch bitte einmal mit und klär sie auf, was der Western States Endurance Run überhaupt ist, für alle, die es nicht wissen.
Ja, cool. Also ich freue mich wieder hier zu sein im Runner's World Podcast und ich erzähle auch gerne nochmal, was es mit dem Western States Endurance Run aus sich hat. Also Western States Endurance Run, oft auch abgekürzt Western States oder Western States 100, ist ein 100-Meilen-Lauf in den USA, in Kalifornien, der es geschafft hat, über seine über 50-jährige Geschichte zu einem echt legendären Ultrarennen zu werden. Man kann sich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, dass es wohl der legendärste ist. Es ist nicht der größte 100-Meiler. Der größte ist der allseits bekannte UTMB, also von der Anzahl der Teilnehmern, der Ultra Trail du Mont Blanc in Chamonix. Aber was so die, wie soll ich sagen, die Bedeutsamkeit und auch die, ja, die Prägung für diese Ultra-Running-Laufszene betrifft, da ist der Western States auf jeden Fall ganz, ganz vorne mit dabei. Vielleicht noch zwei, drei Hard Facts. 100 Meilen. Genau, ist eine, auch wenn es weit ist, aber eine klassische Ultradistanz. Es gibt kürzere Ultras und längere Ultras. Der Western States sind die klassischen 100 Meilen mit knapp, was waren es, knapp 5.500 oder 6.000 Meter im Anstieg und ein bisschen mehr im Abstieg. Das heißt, man bewegt sich schon durch das Gebirge, in dem Fall das Sierra Nevada-Gebirge da in Kalifornien. Und er gilt allgemein als laufbar. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen abwegig, wenn man bedenkt, dass es dann doch eine sehr weite Distanz mit Höhenmeter und allem drum und dran ist, aber er gilt eher als laufbar, was für manche Läufer ein willkommenes Geschenk ist, nämlich die Läuferinnen und Läufer, die es schaffen, auch 100 Meilen am Stück durchzulaufen. Für andere Läuferinnen und Läufer ist es eine noch größere Herausforderung, weil man muss ihn auch laufen, wenn er so laufbar ist. Er hat nämlich eine Cut-off-Zeit, vielleicht das noch als wichtiger Fakt. Cut-off-Zeit bedeutet, dass der Veranstalter eine vorgegebene Maximalzeit hat, in der man diesen Lauf finishen muss, um eben als offizieller Finisher zu gelten am Ende. Und die liegt bei 30 Stunden, was jetzt machbar ist, aber auch nur dann, wenn, na klar, man muss gut vorbereitet sein, aber selbst wenn man gut vorbereitet ist, darf nicht viel, am besten gar nichts schieflaufen während des Laufs, weil diese 30 Stunden dann dafür doch wieder recht knapp bemessen sind. So als Vergleich vielleicht mal der Ultra Trail du Mont Blanc, der zwar deutlich mehr Höhenmeter hat, aber ja, den man auch mehr eben nicht laufen muss, sondern mehr wandern muss, weil er eben so steil ist, der hat einen Cut-off von 46 Stunden, also deutlich, deutlich mehr, genau. Ja, und letzter Satz noch vielleicht dazu, unter Ultraläuferinnen und Ultraläufern gibt es fast niemanden, für den es nicht irgendwie der große Traum ist, irgendwann mal diesen Western States zu laufen. Für einige Leute ist es Traum und Albtraum zugleich, weil er ein paar Herausforderungen hat, die manche Läuferinnen und Läufer halt vor Fragezeichen erstmal stellen. Insbesondere, dass es dort sehr heiß ist. Also während dieses Laufs kann es sehr heiß werden. Da läuft man durch so Canyons, die heizen sich auf. Und insgesamt ist es auch in Kalifornien im Juli sehr heiß. Deswegen ist es so, ja, Traum und Albtraum zugleich. Wenn man aber die Chance hat, ihn zu laufen, also ich persönlich kenne niemanden, der dann gesagt hat, ach nee, lass mal, keinen Bock, ich laufe lieber irgendwie was anderes.
Ja, also es, man muss sich ja auch bemühen, um überhaupt dort die Chance haben, starten zu können. Also es gibt ja Qualifikationsrennen. Wenn man so ein Qualifikationsrennen gemeistert hat, bekommt man ein sogenanntes Ticket. Mit dem Ticket darf man sich in die Lotterie begeben und dann braucht man sehr, sehr, sehr viel Glück, um ausgelost zu werden. Mit jedem Jahr, mit dem man solche Qualifikationsrennen bestreitet und eben Tickets sammelt, verdoppelt sich die Anzahl der Tickets. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man gezogen wird, erhöht sich. Und ich glaube, im Schnitt braucht man so 7-8 Jahre.
Ja, um bis man eine 50-prozentige Chance hat. Ja.
Genau. Ja, genau. Sag nochmal ganz schnell, wie war das bei dir?
Ja, genau. Also es ist mir immer noch ein bisschen peinlich, aber irgendwie auch der Grund, warum wir hier sitzen und warum ich ein Buch geschrieben habe und alles. Also ich hatte auch angefangen, wie das jeder Ultraläufer, jede Ultraläuferin macht. Als ich mein erstes Qualifikationsrennen absolviert hatte, habe ich halt mal ein Los in diese Lotterie reingeschmissen, ein Ticket, und hatte das Glück, mit einem einzigen Los gezogen zu werden. Also damals war die Chance knapp unter 1%, dass das passiert. Inzwischen ist es sogar noch weniger, weil sich jedes Jahr weit über 7000 Menschen auf diesen Lauf bewerben. Und das Besondere ist, es dürfen jedes Jahr nur knapp 360 Starterinnen und Starter dort starten. Kann man sich an zwei Fingern ausrechnen, Chancen relativ gering da reinzukommen. Vor allen Dingen nicht mit einem Los, weil man ja gegen Leute antritt in der Lotterie, die das ja schon seit 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahren probieren und dementsprechend mehr Lose in der Lotterie haben.
Genau, und es gibt auch nicht 360 Startplätze in der Lotterie, sondern ich glaube so 280, 270, je nachdem, jedes Jahr so ein bisschen anders, weil es gibt ganz viele Startplätze für Profiathleten, allein 20, dann gibt es Starts für die Leute von den Aid Stations, für die Helfer, für Locals, genau, für Leute aus dem Organisationskomitee, für Sponsoren etc. Da bleiben dann wirklich nicht mehr viele Startplätze übrig, was glaube ich auch dazu beiträgt, dass es diese Faszination hat, dieses Rennen. Man kommt nicht so einfach rein. Beim UTMB ist es auch nicht mehr einfach reinzukommen, aber deutlich einfacher als beim Western States. Und es hat eben diese Historie und du hast es mit einem Ticket geschafft. Und bist dann 2022 dort gelaufen. Ja. Und jetzt stellt sich wirklich die Frage, wie gehen wir diesen Podcast an? Weil du hast du hast die Geschichte schon mehrfach erzählt, auch hier im Podcast eben, Folge 110. Du hast einen Artikel darüber geschrieben, bei uns im Magazin, auch für andere Magazine, soweit ich weiß. Und vor allen Dingen hast du ein Buch geschrieben, das sich Run 100 nennt. Das ist im letzten Jahr erschienen.
Ja,
und das handelt von deinen Erlebnissen beim Western States, deinem Weg zum und durch den Western States. Ich war damals dabei, das muss man vielleicht noch sagen, ich war damals Teil deiner Support-Crew, ohne jetzt zu viel zu verraten, aber ich war mit dir und noch ein paar anderen Menschen vor Ort in Kalifornien, hatte zum zweiten Mal das Glück in meinem Leben bei diesem Rennen teilzunehmen als jemand, der nicht selber rennt, sondern Außenstehender ist. Und das ist schon eine große Besonderheit, macht sehr viel Spaß und führt auch bei mir zu einer enormen Faszination, sodass auch ich dort starten möchte und auch in diesem Jahr wieder meine Tickets in die Lotterie werfe. Mal gucken, ob ich mehr Glück habe für nächstes Jahr, das werden wir dann sehen. Und du hast vor Ort schon angefangen, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, vor Ort angefangen, Sachen aufzuschreiben. Also du saßt eigentlich nach dem Rennen direkt mit deinem Laptop dort auf der Couch und hast eigentlich den ganzen Tag, also wirklich sehr, sehr viele Stunden täglich geschrieben. War es von Anfang an dein Plan, dass du ein Buch schreiben möchtest? Oder warum hast du angefangen, da deine Erlebnisse aufzuschreiben?
Ja, genau. Also die Idee mit dem Buch war, mir lag nichts ferner, weder im Vorfeld noch direkt nach dem Rennen, als ein Buch zu schreiben. Das war kein Gedanke, der irgendwie in meinem Kopf rumgegeistert ist. Und trotzdem habe ich quasi so ambitioniert und so fokussiert und auch so fast schon manisch wie ein echter Autor, der an seinem Bestseller schreibt, mich dahingesetzt und wie du schon sagst, fast Tag und Nacht geschrieben. Das hat sich auch lange Zeit noch gezogen. Ich erinnere mich noch dran, ich saß im Flugzeug zurück wieder und habe quasi in das Handy rein weiter Texte getippt. Und auch als ich zu Hause war, sind 3, 4, 5, 6 Wochen vergangen, wo das eigentlich ja abgesehen von Schlafen und Essen, was ab und zu noch stattgefunden hat, so das Einzige war, was in meinem Kopf rumgegeistert ist, womit ich meine Zeit verbracht habe. Und der Grund dafür war so ein bisschen, das wollte raus, also um es ganz kurz zu machen. Also irgendwie waren diese Erlebnisse, diese intensiven Erlebnisse von diesen Western States, die wollten irgendwie zu Papier gebracht werden. Ich nehme mal an, das war irgendwie auch so eine Art Verarbeitungsprozess, das Ganze nochmal sozusagen passiv zu durchleben und nochmal zu reflektieren und sich auch nochmal alles bewusst zu machen, was da passiert ist, was letztendlich bei mir, wenn ich etwas aufschreibe, sozusagen auch so eine reinigende Wirkung hat, so ein bisschen. Das war völlig nicht zielgerichtet, das heißt, das hatte auch keine Struktur. Ich habe da einfach ein weißes Blatt Papier aufgemacht an meinem Computer und habe halt wirklich drauf losgetippt und und wollte das quasi erstmal einfach nur raushaben. So ganz grau im Hinterkopf hatte ich schon, naja, da haben jetzt ein paar Leute mitgekriegt, dass ich den Western Sets gelaufen bin. So ein Posting auf Instagram oder sowas sollst du vielleicht schon mal machen, um zu sagen, ja, ich bin ins Ziel gekommen, bin am Leben, mir geht's gut soweit. Also die Idee, irgendwie so ein Instagram-Posting zu machen, war schon da. Aber schon irgendwie nach den ersten 2 Stunden Schreiben habe ich gemerkt, alles, was ich hier tippe, ist einfach viel zu umfangreich und viel zu detailreich und zu groß, als es jetzt irgendwie in so ein Instagram-Posting zu quetschen. Und das habe ich dann einfach mal fließen lassen, diesen Drang zu schreiben.
Wie lang ging das? Also wie lange hast du Sachen aufgeschrieben, ohne den Plan zu entwickeln, daraus wird jetzt ein Buch? Das mache ich wirklich bislang nur für mich.
Also das war quasi bis Ende des Jahres. Der Lauf ist im Juli. Und
Juni,
das
Juni,
erste.
Juni.
Entschuldigung, Juni, du hast vollkommen recht. Du weißt mehr über den Western States als ich.
Es ist meist an meinem Geburtstag oder rund um meinen Geburtstag.
Deswegen. Ja, okay, so kann man sich leicht merken. Ja, genau.
Ein Grund mehr,
dass du irgendwann mal in den Genuss kommen solltest, den selber zu laufen, weil das hast du dir verdient, das Geburtstagsgeschenk. Ja, also genau, also im Juni ist der Lauf und dann im Prinzip erstmal so den Kopf wieder rausgezogen aus diesem Schreibsand. Habe ich dann, ja, November, Dezember. Und da habe ich das erste Mal drauf geguckt auf das Geschriebene. Und da waren das aber schon weit über 100 Seiten. Und habe dann da auch so das erste Mal so die Idee gekriegt, okay, also wenn du das irgendwann mal mit der Welt teilen solltest, was da auch noch nicht klar war, dann bewegst du dich da eher auf Buchform zu, also auf die als Buch, als Format, als Veröffentlichungsformat, als irgendwelche Serien von Blogbeiträgen oder was es sonst noch für Möglichkeiten gibt. Damit war noch keine Entscheidung gefallen, aber die schiere Masse an Text, die ich produziert hatte, schrie eher nach Buch als nach irgendeinem anderen Format.
Du hast ja eine Vergangenheit mit man kann sagen, du hast sehr viel in der Vergangenheit gemacht. Also du warst selber in Bands unterwegs, hattest wie nennt man das, wenn man Musiklabel
hat. Labelbesitzer, genau. Ja.
Du hattest ein Musiklabel, also warst da immer sehr umtriebig und hast aber, glaube ich, nie ein Buch veröffentlicht. Das war komplettes Neuland für dich. Wie bist du da rangegangen? Was waren deine Gedanken dann, als du gedacht hast, okay, das sollte ein Buch werden? Da stellt man sich ja die Frage, wie veröffentliche ich ein Buch? Man kann ja nicht einfach sagen, hier, großer Verlag, bitte produziere mein Buch. Ich habe hier einen Text.
Ja, also ich habe eigentlich genau das Gleiche gemacht, was ich in meinem Leben schon immer mache. Ja, das hast du eigentlich gerade ganz gut zusammengefasst. Ich bin halt irgendwie so umtriebig, würde man wohl sagen. Eigentlich ein recht schönes Wort. Früher im Bereich Musik, jetzt im Bereich Laufen. Und wenn ich sowas anpacke, so ein Projekt, auch völlig egal, ob ich sowas schon mal gemacht habe oder nicht, dann fuchse ich mich da halt einfach rein. Also das ist irgendwie so nach bestem Wissen und Gewissen packe ich mir dann da halt irgendwie Infos drauf, wie das funktionieren könnte, mache mir da so Notizen, bin auch so Weltmeister in so Pläne schreiben und ja, so Meilensteine und was müsste man noch tun, um das und das zu erreichen und dann so und so. Also so ein Theoriegebilde, so kann man sich das ganz gut vorstellen. Und irgendwann ist es dann aber so konkret und so sieht auf dem Papier so machbar aus, dass ich mir halt sage, ja, okay, könnte man eigentlich machen. Also, wie viele vielleicht wissen, ich habe auch mal eine Laufsportmarke gegründet jetzt inzwischen 9 Jahren. Das war genau das Gleiche. Also, ich habe halt mich hingesetzt, wie wäre es, wenn ich jetzt eine Laufsportmarke gründe und habe das mir dann halt alles so überlegt Und als es dann quasi nichts mehr gab, was großartig dagegen sprach oder alle möglichen Barrieren und Hürden irgendwie so, ja, aus dem Weg geräumt waren, ja, dann kann ich es auch eigentlich machen. Und bei dem Buch war das so, das ist auch, ehrlich gesagt, das sind ermutigende Worte, die ich jedem nur an die Hand geben kann, der auch vorhat, irgendwann mal seine Texte, seine Geschichten, wie auch immer, in Buchform zu veröffentlichen. Also, das ist schon, wird einem schon sehr leicht gemacht. Also früher war es tatsächlich so, wie du beschrieben hast, du schreibst, machst ein Manuskript, das gibst du dann entweder einem Buchagenten oder einem Verlag. Wenn du nicht gerade irgendwie berühmt bist, dann zucken die erstmal alle mit der Schulter, weil es keinen interessiert, weil es einfach unglaublich viele Geschichten gibt. Kriegst du dann, wenn du Glück hast, noch eine Ablehnung schreiben mit einem Kommentar, wo drin steht, ja, ist nicht ganz unser Ding. Manchmal kriegst du aber auch gar keine Antwort und dann ist das Buchprojekt erstmal zu Ende. Heutzutage ist es so, dass du im Bereich Self-Publishing, wie sich das nennt, also als Independent Author, also als unabhängiger Autor, eigentlich alle Tools an die Hand kriegst, die du brauchst, um ein echtes, ja, haptisches, physisches Papierbuch in die Läden zu bringen. Allen voran sind da Dienste rund um Amazon natürlich sehr hilfreich. Die nehmen dir quasi diesen gesamten Prozess, den so ein Verlag auch übernimmt, nehmen die dir weitestgehend ab. Und wenn du es schaffst, dein Buch in eine halbwegs lesbare Form zu bringen, mit Kapiteln und eben so ein bisschen formatiert, dann kannst du das da hochladen. Da gibt es zwar auch Kriterien, Qualitätskriterien, weil Amazon das halt auch so ein bisschen steuern will, dass man quasi nicht so, habe ich übers Wochenende geschrieben und Montag stelle ich es online, sondern das soll schon so, ja, einen gewissen Wert haben. Aber diese Kriterien sind, ja, kann man erfüllen und wenn du das schaffst, dann lädst du das da hoch und dann kann man das Buch oder dann kann das Buch anschließend jeder als digitales Buch, aber auch als physisch gedrucktes Buch kaufen. Und diesen Prozess habe ich mir eben angeguckt und habe mir geschaut, okay, was muss man dafür alles machen? Und vor allen Dingen auch, und das war eigentlich der größere Teil oder die größere Arbeit, ist ja schön, wenn ein Buch irgendwo kaufbar ist, aber keiner weiß davon. Das heißt, der größere Teil war eigentlich, sich so ein bisschen Gedanken rund um das Thema Marketing zu machen. Wie kann ich denn die Leute überhaupt da mitnehmen und denen überhaupt sagen, dass ich ein Buch geschrieben habe? Und ja, wie erreiche ich denn auch die Zielgruppe, die ein Buch über einen 100-Meilen-Lauf in den USA interessiert? Und da ist eigentlich so die meiste Arbeit letztendlich reingeflossen. Da konnte ich aber tatsächlich total davon profitieren, dass ich eben diese Laufsportmarke habe und auch schon, wie du sagst, früher in dem Bereich Musik als, ja, Labelbesitzer, als Künstlermanager, keine Ahnung, einfach so ein bisschen so die Kniffe kennen, wie man sich in diesem Bereich, in dem Marketing-Teich so quasi fortbewegt. Ja.
Hast du dir Hilfe geholt beim Schreiben, beim Lektorat, beim Layout des Buchs oder hast du wirklich alles selbst gemacht?
Also ich habe da eine Herangehensweise, die sich auch bei dieser Laufsportmarke und auch zu Musikzeiten immer sehr gut bewährt hat. Also ich bin sehr ehrlich zu mir, was ich selber kann, mache ich auch selber. Das traue ich mir dann auch zu und versuche da auch immer besser zu werden, pack mir da auch Wissen drauf. Aber es gibt einfach Sachen, die kann ich nicht so gut wie andere und die gebe ich dann auch sehr gerne aus der Hand. Das heißt, wenn ich irgendwo merke in einem Bereich, da bin ich einfach nicht gut oder da gibt es andere Leute, die können das viel, 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 viel besser, dann geht es mir quasi, dann habe ich keine Ego-Probleme oder so zu sagen, nee, das mache ich nicht selber, das gebe ich aus der Hand. Und das war jetzt in dem Fall zum Beispiel von der englischen Variante des Buchs, also die letztes Jahr erschienen ist, Run 100, das war das Cover, also alles, was mit Artwork und Layout zu tun hat, habe ich aus der Hand gegeben. Und das andere, weil ich einfach nicht wusste, ob ich es kann, war ein ganz klassisches Lektorat. Das heißt, ich habe geschrieben wie ein Verrückter und habe das natürlich auch selber überarbeitet und tausendmal nochmal drüber gelesen. Hatte allerdings keine Erfahrung da drin, was es denn wirklich heißt, einen Text in ein Buch zu verwandeln. Und habe da jemanden engagiert, der das dann mit mir zusammen noch ein paar Mal durchgearbeitet hat. Und das war aus heutiger Sicht das wirklich der wichtigste Schritt in der Entstehung dieses Buchs, weil das Feedback, was da kam, absolut essentiell dafür war, dass ja, das Buch so geworden ist, wie es geworden ist. Und für mich als Autor war das ein Erkenntnisgewinn, den ich heute noch von profitiere und den ich auf keinen Fall missen wollen würde. Für alle, die sich jetzt unterm Lektorat nichts vorstellen können, vielleicht ganz kurz, da gibt es verschiedene Arten von Lektoraten. ist, ich sag mal so, die kleinteiligste ist dann, da werden halt ein paar Rechtschreibfehler korrigiert und ein Komma geändert, das ist dann auch eher ein Korrektorat. Aber man fängt eigentlich mit einem ganz groben an. Also jemand liest sich das mal durch und sagt dann halt so grundlegende Sachen wie, ey, sorry, aber die Geschichte flacht an der Stelle total ab und kommt nie wieder zum Leben zurück. Oder du hast da voll die Anschlussfehler drin. Die Leute checken gar nicht, wo du gerade bist und wovon du da schreibst. Du springst da hin und her. Also so ganz grundlegende Sachen. Und wie gesagt, so ganz feine Sachen wäre so mal eine Rechtschreibkorrektur. Und mein Lektorat war irgendwo so in der Mitte. Also wir haben schon auch so ein bisschen an so kleinteiligen Sachen gearbeitet, mal einen Satz umstellen oder dergleichen. Aber wir haben auch die großen Fragen uns halt angeguckt. Ist ein Kapitel zu lang? Braucht es vielleicht ein Kapitel gar nicht? Wir haben total viel auch gestrichen. Muss man vielleicht Sachen auch einfach vertiefen? Und da kriegst du halt so Feedbacks dann von deiner Lektorin, war es bei mir in dem Fall, auch eine Amerikanerin, die das für mich gemacht hat, die auch in dem Bereich Laufbücher Erfahrung hatte. Und dann kriegst du das zurück, das Feedback, und dann sitzt du halt da und denkst erstmal, was, das kann doch gar nicht sein. Und wenn du dich wieder beruhigt hast, dann setzt du dich hin und überarbeitest das Ganze halt nochmal und freust dich total, weil du sofort checkst, ja klar, warum bin ich da selber nicht drauf gekommen? Voll der Mehrwert, das Kapitel kann komplett raus oder hier muss ich definitiv noch erklären, was gemeint ist. Und so wird das Buch dann Stück für Stück immer besser, bis man dann halt eben ein Manuskript hat, die 7., 8., 9., 10. Version, wo dann sowohl die Lektorin als auch der Autor sagt, ja, das passt soweit, das könnte man so veröffentlichen.
Du hast es jetzt gesagt, das Buch ist auf Englisch erschienen und vielleicht einmal ganz kurz, warum hast du es auf Englisch verfasst? Also du hast ja wirklich angefangen, deine Texte auf Englisch zu schreiben. Du bist aber Muttersprachler aus Bayern. Und hast zwar Amerikanistik studiert, aber bist eben kein Muttersprachler und trotzdem flossen, du hast es gesagt, das floss so aus dir heraus, die Sätze und die Seiten, und du hast auf Englisch geschrieben. Ganz kurz, warum?
Ja, also ich habe mir die Frage gar nicht gestellt, warum. Es kam einfach so aus mir raus. Ich habe das dann danach so ein bisschen analysiert oder mir Gedanken darüber gemacht, warum das denn so passiert ist. Aber erstmal war es einfach so, ich habe angefangen zu schreiben und es war einfach Englisch. Dazu muss man sagen, ich tue mich mit der englischen Sprache jetzt auch nicht schwer. Aus dieser Musikzeit war alles irgendwie immer auf Englisch. Also von Songtexten über Bandbiografien haben wir irgendwie alles auf Englisch verfasst. Und auch meine bisherigen Publikationen, wenn ich mal für ein Magazin oder so geschrieben habe, es war auch immer Englisch. Und deswegen war es für mich jetzt keine wirkliche Barriere. Und es kam so raus, als ich mir dann aber danach Gedanken darüber gemacht habe, man hätte es auch auf Deutsch schreiben können, natürlich mich ja ebenso wenig schwer mit der Sprache. Meine Vermutung war, dass es so ein bisschen ein Schutzschild war. Also direkt nach den Western States, dieses super krasse, für mich super intensive Erlebnis nochmal sozusagen zu durchleben auf Papier. Da kannst du dich von ein paar besonders, ja, keine Ahnung, intensiven Momenten, auch schmerzhaften Momenten so ein bisschen abschirmen, wenn du so eine kleine Sprachbarriere, ich weiß nicht, ob man Sprachbarriere sagen kann, aber so einen kleinen Schutzschild halt einfach hast, indem du nicht in deiner Muttersprache schreibst. Das habe ich insbesondere gemerkt, da kommen wir ja dann später dazu, als ich mir vorgenommen habe, das Buch auf Deutsch umzuschreiben, wie krass mir das nochmal reinfährt, wenn ich insbesondere sowas wie Dialoge oder so nochmal wirklich genau in der Sprache aufschreibe, wie sie stattgefunden hat. Das war sehr mitreißend und auch nochmal sehr anstrengend. Und der Prozess des Schreibens auf Englisch, also der ersten Version, war so schon total fordernd. Also es hat mich total ausgelaugt. Und wahrscheinlich habe ich versucht, dann so einen kleinen Schutzwall noch aufrechtzuerhalten, indem ich das einfach in einer fremden Sprache geschrieben habe und dadurch so ein bisschen Distanz zwischen mich und das Erlebte nochmal bringen konnte.
Okay, wie lang hat der Prozess am Ende gedauert? Also wie lang hat es nach dem Western States Rennen gedauert, bis das Buch dann erschienen ist?
Bis es erschienen ist, 1,5 Jahre. Also Juni 2022 bin ich den Western States gelaufen und offizielles Veröffentlichungsdatum des englischsprachigen Buches war der 1.12., war es, wenn ich mich recht erinnere, also Anfang Dezember 2023.
Okay, also du hast quasi gesagt, ein halbes Jahr hast du einfach so geschrieben, bis du dann gemerkt hast, okay, jetzt will ich ein Buch machen. Also hat es nochmal fast ein Jahr gedauert, bis aus dem Gedanken dann tatsächlich ein gedrucktes Werk wurde, was man eben kaufen konnte, was du im Eigenverlag rausgebracht hast, was man überall, aber trotzdem, glaube ich, im Buchhandel auch kaufen konnte. Genau. Nicht nur bei Amazon und so, ne?
Ja, genau. Also du brauchst dann natürlich so eine weltberühmte ISBN-Nummer und was den Vertrieb betrifft, habe ich mich auch so, da gibt es 1000 Möglichkeiten, wie man das halt breit aufstellen kann und ich habe das halt so gemacht, dass es theoretisch jeder Buchladen auch bestellen kann und vor allen Dingen auch, dass ich nicht an Amazon gebunden bin. Das heißt, ich habe meine eigenen ISBN-Nummern gekauft, so fast wie so eine Mini-Verlagsgründung. Also da steht jetzt halt hinten drauf so ein Name von einem Verlag, also von meinem Verlag sozusagen. Und das ermöglicht mir halt, das auch auf anderen Plattformen bereitzustellen. Zum Beispiel findest du es auch bei Apple Books oder so. Und das wäre nicht möglich gewesen, wenn ich gesagt hätte, okay, ich verkaufe meine Seele nur an Amazon. Kann man auch machen, hat dann auch ein paar Vorteile. Die machen dann auch so Marketing oder so für dich. Aber ich wollte das halt möglichst frei aufstellen, dass mir da auch alle Möglichkeiten, was Vertrieb und auch Marketing betrifft, halt offen stehen. Vielleicht noch zu der Timeline. Dazu muss man noch sagen, wahrscheinlich, also ich erinnere mich nicht mehr genau, aber ich glaube, so das letzte Manuskript, an dem ich dann noch nichts mehr geändert habe, also die letzte Version, die war wahrscheinlich so im September letzten Jahres wahrscheinlich fertig. Und dann kam aber eben relativ viel Arbeit in Richtung Marketing, das vorzubereiten, dass die Leute halt auch einfach davon erfahren, dass es das Buch gibt. Und da floss dann im letzten Teil der Veröffentlichung die meiste Zeit und die meisten Grips und die meiste Arbeit rein.
Mhm. Jetzt wäre ich persönlich daran interessiert, ich weiß gar nicht, wir haben nicht in der Vorbereitung darüber gesprochen, ob du da was teilen möchtest, aber was hat dich das Buch in der Produktion gekostet? Also kann man das umrechnen, was da an Kosten anfallen? Du sagst ISBN-Nummern gekauft, Lektorat hier, Kosten im Zweifel für Amazon, was weiß ich. Und wie viele Bücher hast du verkauft bis heute?
Ja, da kann und will ich auch ganz offen drüber sprechen, weil mir das immer so ein bisschen ein Anliegen ist, dass jeder, in dem auch nur ein winzig kleines Flämmchen brennt, dass er irgendwann selber mal ein Buch veröffentlicht, der soll das bitte tun.
Und also der Podcast ist quasi das Tutorial dafür.
Ja, vielleicht, genau, vielleicht. Und sei es nur, dass man, ja, wenn der das schafft, schaffe ich das auch. Also wenn das die Attitude ist, die dann hängen bleibt, das ist total cool. Da habe ich mega Bock drauf. Gleichzeitig muss ich aber sagen, dass war jetzt mein Weg. Also ich habe das jetzt so angepackt und es gibt Milliarden andere Wege, ein Buch zu veröffentlichen. Das heißt, es ist jetzt auch keine totale Blaupause. Da darf man gerne von abweichen. Also ich habe schon ein bisschen Geld in die Hand genommen, um mal die Ausgabenfrage zuerst zu beantworten, weil es mir total wichtig war, dass es einfach ein tolles Endprodukt wird. Also dass man wirklich am Ende ein Buch in der Hand hat, wo man sich denkt, boah, cool, da passt einfach alles. Also vom Cover, Artwork, über natürlich das, was drinsteht. Ich wollte auch nur auf Nummer sicher gehen, dass es nicht mit Rechtschreibfehlern geflutet ist. Und also es sollte halt einfach wirklich richtig cool sein. Und summa summarum schätze ich, dass ich im Vorfeld, wenn man jetzt die Marketingmaßnahmen mit reinrechnet, da wäre ich schon so, ja, also so 2.000, 3.000 Euro wäre ich da schon investiert haben, vermute ich. Ich habe es nie wirklich zusammengerechnet, weil die Kosten kommen dann in so kleinen Häppchen. Also da musst du hier mal ISBNs kaufen und da das Cover-Artwork bezahlen und dann hier Lektorat und dann da mal irgendwie eine Anzeige schalten oder keine Ahnung. Das erschlägt einen nicht, aber man muss schon in Vorleistung gehen. Nee, beziehungsweise, lass mich das korrigieren noch kurz. Also ich wollte in Vorleistung gehen. Mhm. Du kannst ein Buch auch veröffentlichen, super niederschwellig, ohne große Kosten. Du kannst das Cover selber designen, du kannst, keine Ahnung, das Lektorat macht dann irgendwie deine Tante, weil die schon mal irgendwie sowas gemacht hat. Also es gibt da schon 1000 Möglichkeiten, auch wirklich, wirklich mit wenigen Euros in so eine Veröffentlichung reinzugehen. Aber wie gesagt, bei mir war das halt so, dass ich dann einen sehr hohen Anspruch hatte an das Endprodukt. Und dementsprechend dann auch Geld in die Hand genommen habe. Ist auch bei mir ein bisschen leichter. Ich habe ein Gewerbe, also ich bin sozusagen Gewerbetreibender, sowohl als Schreibender als auch mit dieser Laufsportmarke. Und dann ist es sozusagen just another Ausgabe erstmal im Gewerbe, was jetzt nicht so sehr wehtut. Aber, und da kommen wir jetzt zur Einnahmenseite, natürlich, wenn man, es sind ja schon Summen, wenn man das in die Hand nimmt, erwartet oder hofft man zumindest, dass das auch wieder reinkommt am Ende. Und da hat dieses Self-Publishing, also das quasi als unabhängiger Autor nicht mit einem großen Verlag zusammen zu veröffentlichen, hat halt einen entschiedenen Vorteil. Pro verkauften Buch kriegst du halt richtig viel Anteil.
Ja, also, und das ist der Grund, warum wir gerade sprechen. Ich in Hamburg, du in Monaco, da auf deiner
Yacht. Ja, genau. Genau. Ich wäre ja vorbeigekommen, aber der Privatjet ist leider noch nicht vollgetankt. Deswegen machen wir das jetzt mal per Fernschaltung. Ja, dafür hat es nicht ganz gereicht für den Umzug nach Monaco in den Privatjet. Aber es war schon so, dass ich schon die Unkosten plus X wieder reingekriegt habe mit dem Buch. Die Tatsache, dass keine oder hoffentlich keine Rechtschreibfehler drin sind und das Cover recht hübsch ist, ist natürlich keine Garantie, dass die Leute das Buch auch kaufen. Das hätte auch ganz anders laufen können. Man darf ja nicht vergessen, auch wenn wir alle laufbegeistert sind, das ist voll das Nischenthema. Also irgendein Lauf in Kalifornien über 100 Meilen, es gibt Milliarden Menschen, die das einfach überhaupt nicht interessiert, das Thema. Und auch die Art und Weise, wie ich das Buch geschrieben habe, ich bin da ja ganz bewusst nicht in Richtung Extremläufer-Heldentaten gegangen, was sich vielleicht so ein bisschen besser auch vermarkten lässt. Die ganze Story an sich, das zielte jetzt erstmal nicht darauf ab, damit reich und berühmt zu werden. Aber ich hatte eben das Glück, die Unkosten weitestgehend, also darüber hinaus auch einzuspielen von den Verkaufszahlen. Das sagt den Leuten immer relativ wenig. Ich nehme an, ich habe jetzt vor kurzem die 1000-Bücher-Marke geknackt. Das ist nicht schlecht für einen Independent Author. Da ein professioneller Verlag würde da wahrscheinlich anfangen, nicht mehr schlecht zu schlafen, aber auch erst anfangen. Also es ist jetzt kein Spiegel-Bestseller-Level oder so, aber es ist solide, insbesondere für Eigenverlag ist das solide. Und das Schöne ist, was mich auch am meisten freut, das Buch wird immer noch gekauft. Also das Coole ist, dass da so ein ständiger Flow an Interessenten ist, die da immer wieder draufklicken, vor allem auch die digitale Version. Das E-Book verkauft sich da relativ gut. Sieht man da natürlich so eine kleine Amplitude immer, wenn der Western States stattfindet oder wenn die Lotterie stattfindet, dann sehe ich das auch, dass dann wieder mehr Leute draufklicken. Und das ist eigentlich das Schönste, was ich mir so vorstellen kann, ist, dass das Interesse einfach da ja bestehen bleibt. Ja. Mhm.
Wo verkaufst du die meisten Bücher? Kann man das sehen? Weil du schreibst auf Englisch, also von daher wird es quasi auf der ganzen Welt ja lesbar sein oder für sehr viele Menschen. Und verkaufst du auch Bücher in die USA oder Kanada oder...
Ja, also die Bestellungen kommen tatsächlich aus der ganzen Welt. Das ist auch schön, das zu sehen. Ich freue mich dann immer, wenn irgendwie jemand aus, keine Ahnung, Haiti oder so ein Buch bestellt. Das ist immer total cool. Aber, und da kommen wir vielleicht auch dann dazu, zu dem Thema, warum es davon auch eine deutsche Version jetzt sehr bald gibt. Die meisten Bestellungen des englischen Buches sind immer noch aus Deutschland. Also ganz viele offensichtlich deutschsprachige Menschen quälen sich durch ein englischsprachiges Buch, um diese Geschichte zu lesen. Da muss man vielleicht dazu sagen, manche Leute mögen das auch. Also die englische Sprache ist natürlich schon auch schön und leicht zu lesen. Ich selber lese halt auch die Hälfte englische Bücher und die andere Hälfte Deutsch. Also es ist jetzt nicht irgendwie so die krasse, für manche Leute ist es keine krasse Barriere, aber für ein paar, und das haben sie mir auch gesagt, war das ganz klar, schön, dass du die Geschichte geschrieben hast, würde mich brennend interessieren, was du da erlebt hast beim Western States, aber ich habe einfach überhaupt keine Lust oder auch vielleicht auch teilweise nicht die Fähigkeiten, das auf Englisch zu lesen. Und denen habe ich allen das Signal gegeben, verstehe ich total, werde dich sicherlich nicht zwingen, dich da jetzt durchzuquälen, weil Lesen soll ja auch Spaß machen, es soll ja auch ein Genuss sein, wenn man es liest. Und habe ihnen dann schon relativ früh, also schon quasi Ende letzten Jahres, eine deutsche Version des Buchs in Aussicht gestellt, ohne auch nur ansatzweise zu wissen, wie sich das bewerkstelligen lassen könnte.
Womit wir beim 24. September 2024 sind, also in wenigen Tagen erscheint das Buch auch auf Deutsch und hat den Titel, ich muss hier ablesen, damit ich nichts verschlucke, 100 Meilen Herz, mein lebensverändernder Western States 100 Lauf.
Ja, genau. In knapp 2 Wochen erscheint das Buch auf Deutsch mit einem anderen Titel als das englischsprachige, das Run 100 hieß.
Genau. Du hast wahrscheinlich den englischen Text genommen, in DeepL reingehauen, einfach übersetzt. Fertig, nehme ich an.
Richtig. War eine Sache von einem Wochenende, dann war das Buch fertig und dann habe ich das irgendeinem Verlag geschickt, die haben gesagt, passt, und dann ist es in Druck gegangen.
Okay, wir beide wissen, dass es so nicht war. Nimm uns da auch mal mit auf den Prozess. Also ich war jetzt nur indirekt daran beteiligt. Wieso, weshalb, warum, wird man gleich erfahren, nehme ich an. Aber was ist der große Unterschied im Vergleich zu deinem Erstlingswerk, was du eben im Eigenverlag herausgebracht hast?
Genau, also Run 100, die englische Version, die Erstlingsversion, die Erstversion ist im Dezember 2023 erschienen und im Januar im Laufe des Januars habe ich mich da mal hingesetzt und habe mir eben fast, wie du es beschrieben hast, gedacht, naja, kann ja nicht so aufwendig sein. Gerade im AI, im KI-Zeitalter gibt es ja total tolle Übersetzungstools. Das haust jetzt da mal rein, liest es dir mal durch und guckst, wenn es passt, dann ist der Fall quasi erledigt. Da wurde ich schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Das war alles völliger Schrott. Also mit Übersetzungstools bin ich keinen Meter weit gekommen. Ich habe dann immer so kapitelweise das so reingeladen bei den gängigen Tools, auch Bezahltools, also auch welche, die kommerziell nutzbar sind, weil ich mir davon erhofft habe, dass die vielleicht auch ein bisschen hochwertigere Ergebnisse liefern. Das, was rauskam, selbst wenn es, sage ich mal, grammatikalisch korrekt war, hatte überhaupt keinen Spirit, keine Seele. Teilweise waren auch wirklich Logikfehler drin. Es hat einfach vorne und hinten nicht funktioniert. Mhm. Und jetzt hätte ich das so machen können, dass ich das da durch das noch beste Tool halt durchjag und das dann so durcharbeite, quasi was dann so an Fehlern drin ist. Aber das hätte wahrscheinlich zum katastrophalen, herzlosen, seelenlosen Ergebnis geführt. Deswegen habe ich das Projekt Übersetzungstools dann abgebrochen und habe das Gleiche gemacht, was ich auch beim ersten Mal gemacht habe, als ich das Buch geschrieben habe. Ich habe ein weißes Blatt Papier aufgemacht, die englischsprachige Version daneben aufgemacht und habe einfach das Buch komplett nochmal auf Deutsch geschrieben. Wusste natürlich, worum es geht, habe mich natürlich an der englischen Version da auch entlang gehangelt, zum Glück. Ein paar Fragen musste ich mir nicht mehr stellen, grundlegende Struktur des Buches, Aufbau, was in den Kapiteln so passiert, da muss ich mir keine Gedanken mehr drüber machen, aber es war doch so, dass jeder Satz nochmal von Hand neu geschrieben wurde auf Deutsch.
Okay,
so,
also ja. Inhaltlich vom Aufbau ist es das gleiche Buch, eben jetzt in einer, genau. In einer deutschen Version.
Genau, und also manchen Kapiteln merkt man es gar nicht so sehr an. Die sind tatsächlich, würde ich sagen, weitestgehend übersetzt in eine deutsche Sprache, die so auch mir entspricht, also die nach mir klingt, so könnte man es vielleicht am besten sagen. Bei anderen Kapiteln ist aber so, das war jetzt so meine Wahrnehmung und auch von Leuten, die jetzt schon vorab beide Versionen gelesen haben, die entwickeln ein ganz anderes Eigenleben. Also in manchen Kapiteln, bei manchen Themen, bei manchen Absätzen, auch die vorhin schon erwähnten Dialoge und dergleichen, da fühlt sich's komplett anders an, das auf Deutsch zu lesen als auf Englisch. Und das liegt nicht nur an der Sprache, sondern das liegt schon auch daran, dass ich mich in bestimmte Situationen nochmal reingelebt habe und das dann auf Deutsch zu beschreiben, hat einfach zu anderen Ergebnissen geführt. Also nicht jetzt inhaltlich, also die Finish-Zeit ist genau die gleiche und die Dramaturgie ist
3 Stunden schneller.
Ja, auf Deutsch habe ich das Gefühl, dass ich 3 Stunden schneller war. Ja, genau. Nein, es ist faktisch schon alles gleich und die Geschichte ist ja auch nicht erfunden, dass man da so ein bisschen improvisieren könnte, sondern da gibt es halt Fakten. Aber trotzdem das Beschreiben bestimmter Erlebnisse, bestimmter Situationen, was ich gedacht habe, was ich gefühlt habe, das funktionierte beim Deutschen teilweise komplett anders, als es im Englischen der Fall war. Und ich glaube, man merkt es auch dann, wenn man beide Versionen gelesen haben sollte.
Ja, ich bin da voll bei dir. Also dein Sprachniveau, was das Englische angeht, ist definitiv besser als meins. Und dennoch habe ich manchmal sogar auch das Gefühl, dass ich mich im Englischen pointierter ausdrücken kann. Also das ist ganz, ganz verrückt. Und wenn man dann so ein ganzes Buch schreibt, was ja sehr persönlich ist, weil es um dich geht, dann kann ich das gut nachempfinden, dass es gar nicht so einfach ist, das nochmal neu zu schreiben in einer anderen Sprache. Gerade weil du ja auch derjenige bist, der es getan hat. Du hast nicht gesagt, oh, ich lasse das jemand anderen machen. Ich übergebe die Aufgabe an jemand anderen, sondern das war dein Ding von Anfang an.
Und ja, genau.
Find ich krass.
Ja, dazu kommt noch so ein bisschen so praktische Unterschiede zwischen den beiden Sprachen. Der Wortschatz, also die Anzahl der Wörter, die es im Deutschen gibt, ist fast doppelt so groß wie der englischsprachige Wortschatz.
Ach, krass.
Das heißt, wenn du auf Englisch schreibst, dann findest du sehr oft gleich die richtige Formulierung, weil es nicht so viele Möglichkeiten gibt. Und wenn du auf Deutsch schreibst, hast du teilweise unendliche Möglichkeiten. Und da habe ich mich am Anfang auch relativ schwer getan, so meinen Ton, meinen Stil zu finden. Also das hat nicht nur was mit den Worten zu tun, sondern auch mit der Länge der Sätze und wie man die stellt und so. Ich will da jetzt gar nicht so sehr jetzt irgendwie in die Theorie eintauchen. Aber die Möglichkeiten im Deutschen sind wirklich fast unbegrenzt. Und das ist aber eher eine Herausforderung als irgendwie so ein Vorteil. Und das hat eine Zeit lang gedauert, so 2-3 Monate. Und irgendwann hat es dann so Klick gemacht. Und da habe ich auch gemerkt, dass die Geschwindigkeit des Schreibens auf Deutsch dann auch deutlich höher wurde. Und dann hat es geflutscht und dann ging es relativ ja, gut voran ab da. Aber die erste Zeit war richtig holprig. Das war nicht einfach.
Mhm. Wie lange saßt du da dran, das Buch dann quasi im Deutschen zu verfassen?
Ja, auch wieder eine schöne Überleitung quasi zu dem Thema, was wir auch noch besprechen werden, wie so das Setup war, also in welchem Rahmen ich die deutschsprachige Version dann dieses 100 Meilenherz veröffentlicht habe. Aber ich unterlag im Gegensatz zur englischen Version auch ein bisschen Deadlines. Also es gab Termine, die eingehalten werden sollten. Die waren zwar großzügig geplant, aber wie das so ist mit solchen Deadlines, irgendwann rollen sie an und dann wird es doch irgendwie alles ganz hektisch und stressig. Aber ich hatte tatsächlich, also ich habe den Januar, Februar, März, April, Mai, ich glaube, das erste Mal, dass ich wirklich was liefern musste, war im Juni, glaube ich, oder Juli. Das heißt, ich habe mir da schon wirklich viel Zeit gelassen, auch selber diverse, ähnlich wie in englischen Versionen bei Run 100, diverse Überarbeitungsschleifen gedreht, wo man das dann einfach mal 2 Wochen liegen lässt und sich gar nicht damit befasst und dann nochmal einzelne Kapitel oder auch das ganze Buch liest, bis dann eine Version rausgekommen ist, mit der ich dann auch zufrieden war. Aber also auf jeden Fall ein halbes Jahr habe ich da dran geschrieben. Okay. Das mindestens, ja.
Also ja, gar nicht so viel kürzer als dann letztlich an der englischen Version.
Richtig.
Also ist schon ja. Spannend. Ja, die Deadlines, die du genannt hast, die kamen letztlich von uns, nicht von mir zum Glück, aber vom Peach Verlag, der mit uns zusammenhängt, mit Runner's World. Und das Buch erscheint auch unter der, ja, ich nenne es mal Dachmarke Runner's World, also zumindest Runner's World steht drauf. Und in dem Fall, wir helfen dir auch so ein bisschen bei der Vermarktung. Das Buch ist komplett dein Buch. Du bist der Autor. Du hast dein Herz und deine Seele da reingeschrieben. Also 100 Meilen Herz passt, glaube ich, auch vom Titel ganz gut. Ja. Trotzdem hast du jetzt eben ein bisschen mehr, ich sag mal, Power dahinter. Also du hast mehr Möglichkeiten, hoffentlich dadurch, dass es eben ein professioneller Verlag ist, der jetzt dahinter steckt. Was sind da die größten Unterschiede jetzt in deiner Wahrnehmung? Ich meine, das Buch erscheint erst noch. Du weißt jetzt nicht, ob es ein Riesenerfolg wird oder ein großer Flop. Aber was sind so die größten Unterschiede?
Ja, also ich habe mich bewusst auf das Experiment eingelassen, quasi für die deutsche Version ein komplett anderes Setup zu wählen als eben diese Eigenveröffentlichung. Wie du schon sagst, mit 2 Partnern in dem Fall, eben der Peach Verlag, der ja klassische Verlag, und aber auch eben auch die Runner's World als Partner. Das werdet ihr auch sehen, wenn ihr das Buch irgendwo im Laden stehen seht. Das ist auch aus der Runner's World Buchserie, also quasi nicht zu übersehen, dass es mit der Runner's World auch eng verwoben ist. Was die Runner's World Kooperation betrifft, da war ich eigentlich von Anfang an total entspannt, einfach weil ich euch kenne und mit euch auch schon zusammengearbeitet habe in der Vergangenheit. Und es immer cool war und ich halt weiß, dass bei euch Leute sitzen, die ja nicht nur den Sport irgendwie verstehen und lieben, sondern mit denen man da einfach auch auf Augenhöhe über alles reden kann und das so super, super entspannt auch ist. Was den Verlag betrifft, da war es ein bisschen so eine Blackbox. Da war von Anfang an klar, dass wenn ich das mache, dass ich nicht dem Verlag sagen werde, wie sie ihre Arbeit zu tun haben, sondern meine Geschichte bleibt meine Geschichte. Das war von Anfang an so vereinbart. Aber der Ablauf, die Arbeitsweise, wie man ein Buch letztendlich rausbringt, veröffentlicht, da wollte ich ganz bewusst einfach sehen, ja, wie das abläuft in so einem klassischen professionellen Verlag und mich da auch bewusst drauf einlassen. Und hatte da ebenso Glück wie bei euch, bei der Runner's World, weil ich da an einen Menschen namens Nico geraten bin, der das so ein bisschen gemanagt hat von das Projekt von Verlagsseite, von Peach aus, mit dem ich ebenfalls auf Augenhöhe und wir haben die gleiche Sprache gesprochen, eben dieses Projekt durchziehen konnte. Und das hat vieles sehr viel einfacher gemacht. Es war aber doch so, also jetzt unabhängig von diesem Ansprechpartner, von dem Nico, war es dann doch so, dass ich super, super, super oft einfach überrascht war, wie anders so ein Verlag quasi arbeitet, als ich das so tun würde. Gibt es Milliarden Gründe dafür. Ein Verlag ist einfach eine Firma, da arbeiten Leute und da gibt es Abteilungen und dann gibt es halt Prozesse, die sich bewährt haben, teilweise über Jahrzehnte. Macht man das halt so? Und da war ich beim ein paar Mal so, ah, okay, so macht man das also bei einem Verlag. Und aber wie gesagt, die Einstellungen sind dabei immer, ja, wir testen es jetzt mal. Wir machen das jetzt mal genau so, wie das der Verlag sich halt vorstellt. Und ja, guck mal, was letztendlich bei rauskommt. Und bisher, wie gesagt, das Buch ist noch nicht veröffentlicht. Das heißt, was jetzt so Verkauf und Vertrieb betrifft, keine Ahnung. Aber bisher dieser Entstehungsprozess mit Layout und Cover und allem drum und dran, das hat total Spaß gemacht. Und wenn man versteht, was sozusagen auch so die Beweggründe sind, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Ich kann nachher auch gerne ein paar Beispiele geben. Dann ja, war bei mir eigentlich die Reaktion immer die gleiche. Ah, okay, ja, das macht total Sinn. Und der Hauptmotor oder das Hauptinteresse dahinter, eben mal in so eine andere Arbeitsweise reinzugucken und auch dieses andere Partner-Setup zu wählen, als das, was ich gewohnt bin. Partner-Setup hieß nämlich bisher bei mir immer, ich mache selbst, mich darauf einzulassen, war tatsächlich einfach zu gucken, ja, vielleicht kann man noch ein paar Leute erreichen, die ich noch nicht persönlich per Handschlag kenne, jetzt überspitzt gesagt. Also Leute, die nicht aus meiner sogenannten Bubble stammen, weil sie meine Laufsportmarke kennen oder weil sie mich mal beim Rennen irgendwo getroffen haben, sondern wirklich Leute, die jetzt auch wieder überspitzt gesagt in einen Buchladen gehen, im Sportregal davor stehen, das Cover sehen und sich denken, ja, das klingt aber interessant, da würde ich gerne mal reinlesen. Solche Leute mit meiner Geschichte zu erreichen, das war so der Motor zu sagen, für die deutsche Version lasse ich mich auf dieses komplett neue Setup ein.
Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es für dich als Autor, also man muss vielleicht an der Stelle auch mal erwähnen, du bist nicht Autor im Sinne von, du verdienst damit deinen Lebensunterhalt. Und du bist auch niemand, der jetzt von seiner Laufsportmarke, deren Namen wir bislang einfach nie genannt haben,
zumindest in diesem Podcast. Das ist dann halt so Schleichwerbung.
Schleichwerbung. Wir sagen jetzt einmal, dass deine Laufsportmarke wie heißt?
Willpower heißt diese Marke. Willpower, ja.
Haben wir das auch abgehakt? Müssen wir nicht immer um den heißen Brei herumreden? Nein, also du verdienst mit beiden Sachen nicht dein Geld. Du bist angestellt bei der Uni in München.
Richtig.
Und das ist dein Hauptjob, da arbeitest du Montag bis Freitag, soweit ich weiß.
Ja.
Und damit.
Außer ich nehme mir eine Gleitzeit-Freistunde, wenn ich einen Podcast aufnehme, dann nicht, aber genau, ja.
Ach so, wir haben nur eine Stunde, Mist, okay, da müssen wir uns beeilen.
Nee, also ich habe jetzt mal 2 Stunden geblockt und ja, wenn es länger dauert, kann ich danach auch, ich habe Gleitzeit, das ist das Gute, ich kann danach einfach Minusstunden aufschreiben und dann ist das gut.
Sehr gut, aber damit verdienst du deinen Lebensunterhalt, also du musst nicht schauen, ist das Buch erfolgreich, wie viel bekomme ich dafür, das ist, glaube ich, eine andere Situation und dennoch würde ich glauben, dass es einen Unterschied macht für das Selbstverständnis als Autor, ob ich etwas im Eigenverlag herausbringe, was jede schaffen kann, wie du ja auch gesagt hast, oder ob ich es schaffe, einen Verlag zu gewinnen, der sagt, das ist eine gute Idee, weil ich glaube, natürlich hat es ein bisschen was damit zu tun, dass wir dich kennen und dass wir mit dem Peach Verlag zusammenhängen, aber wäre dein Buch Mist, wäre es sicherlich nicht so weit gekommen, wie es jetzt eben am 24. September soweit sein wird, nämlich dass es ein Buch geben wird. Ist es für dich schon so der nächste Schritt, was deine Leidenschaft als Autor angeht?
Ich bin da immer hin und her gerissen. Also diese Selbstverlagsgeschichte, hatte ich ja vorhin gesagt, habe ich im Prinzip genauso angepackt, wie es wahrscheinlich auch ein Verlag tun würde, nämlich mit dem Ziel, am Ende auch Bücher zu verkaufen. Das heißt, bei mir war das nie irgendwie so, ja, und wenn es da mal online steht bei Amazon, dann bin ich auch zufrieden und dann verkauft es mein Vater und irgendwie mein Bruder ein Exemplar und dann ist gut. Sondern die Idee war schon, nee, du machst das jetzt so professionell und ziehst es so auf, ja, dass die Leute das Buch am Ende auch finden erstmal und dann für gut befinden, kaufen und am idealsten noch ihren ganzen Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Also quasi wie das der Verlag halt auch macht. Ich gebe dir aber in dem Punkt recht, in dem Moment, wo das jemand anders ist, wo quasi ein externer Partner auf einmal das Interesse hat, damit auch Geld zu verdienen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bezahlen und wo ja ganz klar ist, wenn es halt ein Flop wird, dann ist keiner einfach, da ist keiner begeistert davon, sondern ja, also alle freuen sich, wenn das halt gut funktioniert, das Projekt. Das ist schon nochmal eine andere Situation geworden für mich, will aber nicht sagen, dass ich die eine Herangehensweise oder die andere ernster oder weniger ernst genommen hätte. Man könnte ja auch sagen beim Verlag so, Ja, ist ja euer Problem. Also ihr habt ja die Druckkosten und ihr bleibt dann drauf sitzen auf den Kopien, juckt mich nicht, überhaupt nicht, sondern auch da ist ganz klar das Ziel, mein Beitrag, den ich halt leisten kann, das so gut zu unterstützen, das Projekt, dass am Ende alle sagen, wow, cool, das hat einfach super geklappt. Und was so die, insgesamt so die Frage betrifft, hier so ein bisschen so in Richtung, ja, Ritterschlag eines Autors so ein bisschen, weil jetzt ein echter Verlag um die Ecke kommt, naja, also da habe ich einfach nicht genug Erfahrung. Also ich glaube, Leute, die wirklich da die große Ochsentour gemacht haben und vielleicht auch schon 20 Mal abgelehnt wurden und irgendwann kommt halt eine Zusage für ihr 15. Buch, weil das jetzt ganz besonders gut geworden ist. Also die können da, glaube ich, mehr drüber reden. Meine Einschätzung ist ähnlich so wie deine. Ja klar, das hat jetzt funktioniert, weil man sich halt irgendwie kennt und weil irgendwie, keine Ahnung, alle sagen, ja, das könnte man doch machen. Aber im Kern hätte es ziemlich sicher nicht stattgefunden, wenn eine oder mehrere Personen gesagt hätten, ja, aber die Story, die ist halt scheiße, das liest sich einfach nicht gut, dann wäre das an irgendeiner Stelle sicher gekippt. Deswegen habe ich dann auch ein gutes Gefühl dazu, dass ich da hoffentlich mit dem Buch niemanden enttäuschen werde.
Hättest du es denn auf Deutsch herausgebracht, wenn du es jetzt nicht mit dem Verlag gemacht hättest? Also hättest du es dann wie bei der ersten Version im Eigenverlag herausgebracht?
Ja, wahrscheinlich wäre das dann so die Lösung oder der Weg gewesen, den ich eingeschlagen hätte. Man muss dazu sagen, dass ich im Entstehungsprozess des englischen Buchs auch schon mit Verlagen in Kontakt war. Also das hat sich relativ früh schon ergeben, weil, ja, keine Ahnung, ich bin halt halbwegs vernetzt und irgendwie war da noch Interesse. Ah, cool, schreibst ein Buch, zeig doch mal Leseprobe hier, da, blablabla. Das war nur sofort vom Tisch, als klar war, dass das Buch auf Englisch ist, weil deutsche Verlage einfach überhaupt kein Interesse daran haben, in Deutschland englische Bücher zu veröffentlichen. Verstehe ich auch, ist klar. Ja. Und so was so an internationalen Interesse da war, gab es auch einen Partner, der das vielleicht hätte machen können. Da war dann wieder die andere Hürde so, naja, die meisten Leute kennen mich halt hier und wie ich schon vorher vermutet hatte, obwohl es auf Englisch ist, haben halt die meisten Leute in Deutschland das halt gekauft. Also wäre es schon schlau gewesen, halt hier einen Partner zu haben. Und dann sind die Kontakte so eingeschlafen und abgebrochen, beziehungsweise hat man dann auch einfach gesagt, hey, komm, wir sprechen nochmal, wenn es in Richtung deutsche Version geht. Und genau, und wenn das jetzt aber nicht geklappt hätte, beziehungsweise man muss sich das ja auch so vorstellen, da kann ich ja auch offen drüber reden, man muss schon gucken, dass man sich einig wird. Also ein Autor hat halt eine Vorstellung, wie das dann am Ende sein soll und ein Verlag hat eine Vorstellung und erstmal verhandelt man. Also erstmal guckt man halt, ob man da irgendwie zusammenkommt und eine gemeinsame Vision entwickeln kann, wie so ein Projekt halt funktionieren kann für beide Seiten. Und auch das hätte scheitern können. Auch da hätte jederzeit sein können, dass eine Partei sagt so, nee, das passt für mich nicht an den Punkt, wenn man sich einig. Und dann wäre der Plan B auf jeden Fall gewesen, das wieder im Eigenverlag zu machen. Ich bin mir aber relativ sicher, dass dann ein anderes Buch bei rausgekommen wäre. Was ich damit meine, ist, das würde ich gerne erzählen, weil das eine recht schöne Anekdote ist, auch im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit einem Verlag, mit einem echten, professionellen, etablierten Verlag. Wie ich vorhin gesagt habe, die haben halt ihre Arbeitsweisen und viele davon haben sich halt schon über Jahrzehnte hin bewährt. Und das erste Gespräch, die ersten Gespräche, die wir geführt haben, gingen halt um das Cover. Und ich habe denen halt mein Cover geschickt, so von Run 100, das ist ja auch ein recht hübsches Cover, und habe gesagt, hier, Cover, können gerne einen anderen Titel, der irgendwie deutsch ist, uns noch überlegen, aber Cover, fertig, so, machen wir. Und dann war es bei Pete so, also Nico, wenn ich das so gedealt hat, der hat auch so, ja, also erstmal müssen wir das Branding der Runner's World draufbringen, weil klar, Kooperation, das habe ich dann noch eingesehen und da haben wir so ein paar Visionen gemacht, so mit dem alten Cover und dem neuen Branding da drauf und das hat irgendwie nicht so funktioniert und es sah irgendwie schräg aus und irgendwann hat sich dann der Verlagschef eingeschaltet, der dann mir quasi erklärt hat, dass eine bestimmte Art von Cover bei Laufbüchern halt einfach krass gut funktioniert.
Lass mich raten, halt, da muss ein Läufer drauf sein.
Da muss ein Läufer drauf sein. Am besten der Autor selber halt und am besten, wie er so grob in Richtung Kamera läuft. Ganz klassisch, wie ihr das halt kennt. Und dann erstmal so, ja, nein, ich habe doch da irgendwie einen Designer engagiert und das ist doch voll das coole Design und bla bla bla. So, waren so die ersten Reaktionen, die ich so in mir drin hatte. Aber, wie vorhin schon gesagt, der Plan war von Anfang an, wenn ich das mit dem Verlag mache, dann lasse ich mich auch drauf ein. Und dann, dann war es so, dass ich mit meinem Kumpel Stefan Wieser hier losgezogen bin und über einen dritten Klettergrat auf irgendwie so seinen Lieblingsfotospot da geklettert bin. Und dann haben wir da irgendwie 5 Fotos gemacht, Buchcover-Fotos. Und haben das im Verlag geschickt und die haben dann das Layout von dem Cover und so gemacht. Und dann sehe ich das und denke mir so, okay, das ist überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt hatte, aber ich habe sofort verstanden, ja klar, das funktioniert. Das macht einfach Sinn so. Ich habe mich dann so in die Rolle von jemandem, der in so einen Buchladen geht und dann irgendwie das sieht und dann, ah ja, Runner's World sagt mir was, okay, hat was mit Laufen zu tun und dann irgendwie der Läufer und dann bin ja immer noch ich, also es war jetzt nicht, ist jetzt nicht so völlig an den Haaren herbeigezogen, so Stock-Image, irgendeiner läuft da irgendwie, sondern war schon auch was Persönliches, also ein persönliches Cover und dann habe ich gesagt, ja klar, das funktioniert, warum sollte ich das halt nicht so machen? Und das Entscheidende war dann, oder die große Erkenntnis oder der schlauste Trick war dann, irgendwann an einem Punkt zu sagen, nein, dieses deutsche Buch 100 Meilen Herz wird einfach ein eigenständiges Projekt, ein ganz eigenes Buch. Heute sage ich auch oft, das ist sozusagen mein zweites Buch oder mein erstes zweites Buch sozusagen. Und durch diese Entkopplung von Run 100, von der Originalversion, ist es mir viel leichter gefallen, dann auch mich auf diese Prozesse, diese Arbeitsweisen von dem Verlag auch einzulassen und mich da auch ja drauf zu committen, weil ich einfach jetzt, das ist ein eigener Titel, eigenes Cover, ist ein eigenes Projekt. Und ich bin zwar nach wie vor total happy mit Run 100 und wie das alles gelaufen ist. Und genau, und jetzt habe ich jetzt aber sozusagen ein zweites Buch, mit einem komplett neuen Ansatz. Und das macht es für mich halt auch nochmal spannend, ja, weil ich einfach ja mit der neuen Arbeitsweise und dem neuen Team einfach gucken kann, was da letztendlich bei rauskommt.
Und was war denn noch so ein Punkt, wo du so dachtest, ah, interessant, wie das hier in dem Verlag jetzt läuft? Du hast gesagt, Titel, Cover. Aber was waren noch so Punkte, die anders liefen, als du es im Zweifel erwartet hättest oder wenn du es selbst gemacht hättest?
Also eine andere Sache, die auch so bei dem Verlag ganz anders gelaufen ist als oder auch noch läuft, wie ich mir das vorstelle, ist, es gibt halt einen klassischen Vertriebsweg. Und am Tag X ist eine Broschüre fertig, quasi, wo ein Vertreter dann damit zu den Buchläden fährt und sagt, hier, das ist unser Programm für Herbst 2024. Das sind so die Bücher, da ist dann das Cover schon drin und so eine Kurzbeschreibung von dem Buch und der macht tatsächlich so ganz klassisch Vertreterarbeit, also wie man das halt so kennt. Und das war dann auch relativ früh, also sowas muss relativ früh fertig werden, also die Bücher, die Ankündigungen haben eine recht lange Vorlaufzeit, die waren dann auch schon überall im Internet zu sehen, schon das Buch bei den ganzen Online-Händlern auch war das dann so gelistet. Und das war für mich auch so eine Welt, die so völlig fremd ist, weil ich in dem Marketing von dem englischsprachigen Buch von Run 100, da habe ich nie irgendwie klassischen Vertrieb oder so gemacht. Da ist halt fast alles irgendwie digital gelaufen und dadurch, dass ja da auch Amazon sozusagen als Dienstleister da so in Erscheinung tritt, wirst du halt von ganz vielen Dingen halt einfach abgeschirmt. Das kriegst du halt so gar nicht mit. Und da war ich quasi live dabei und das hat mir so ein bisschen geerdet im Hinblick darauf, ja, das muss am Ende jemand wirklich kaufen. Also erstmal müssen es die Läden in ihren Regalen haben wollen. Und dann muss jemand da reingehen und das Buch halt kaufen. Und das fand ich ganz cool, weil es natürlich dem ganzen Projekt auch nochmal so ein bisschen so eine Ernsthaftigkeit gibt. Dazu muss man wissen, dass dieser Eigenverlag, der hat viele Vorteile. Einer davon ist, was man als Book on Demand beschreibt. Das heißt, wenn jemand das Buch auf Amazon zum Beispiel bestellt, dann schmeißen die ihre Druckmaschine an und machen ein Exemplar. Also meistens machen sie 10 oder 20, aber die liegen dann auch auf Lager und so, klar. Aber von der Grundidee her ist halt so, naja, wenn sich das Buch 100 Mal verkauft, dann werden halt 100 Stück hergestellt. Wenn sich 10.000 Mal verkauft, dann halt 10.000. Und beim Verlag ist halt so, nee, die müssen sich halt vorher überlegen, was ist die Erstauflage? Und das wird dann gedruckt und dann steht das halt erstmal so da. Und dementsprechend ist halt auch der Druck ein ganz anderer und die Situation eine ganz andere. Naja, also mindestens die Erstauflage sollte man schon abverkaufen, weil sonst schimmeln die Bücher da vor sich hin und dann gehen sie wahrscheinlich irgendwann in die klassische Ramschabteilung und mit viel Glück kommt man da vielleicht auf null raus. Aber die Idee ist schon, nee, wir wollen eine zweite und eine dritte Auflage auch noch machen im Idealfall. Und das war auch einer dieser Unterschiede, die ich dann ganz deutlich gemerkt habe, als ich das mit Peach, mit dem Verlag zusammen angefangen habe.
Kannst du sagen, wie groß die erste Auflage jetzt ist?
Weiß ich tatsächlich nicht so genau. Es sind ein paar Zahlen rumgegeistert, wo man so gesagt hat, naja, Pi mal Daumen, ab da ist es dann so rentabel. Aber Erstauflage weiß ich gar nicht so genau. Da habe ich keine Infos drüber. Da müssten wir den Nico mal in den Podcast holen, der Peach-Betreuer, Projektleiter. Vielleicht könnte der uns dazu was sagen, aber okay. Ich weiß es ehrlich nicht.
Ja, also ich weiß es auch nicht. Also es war jetzt nicht so eine Frage nach dem Motto, hey, sag mal, ich weiß es selber nicht. Und ich weiß auch nicht, ob der Nico es dann sagen würde. Naja.
Weiß ich auch nicht, ob das jetzt ein großes Geheimnis ist oder so. Aber ja, man kann so Pi mal Daumen, wenn sich in, wie gesagt, auch selbst Laufbücher sind noch Nische. Also das ist kein Fitzek, der irgendwie Crime schreibt und dann kaufen 2 Millionen Leute das Buch oder so. In dem Bereich bewegen wir uns da ja gar nicht. Outdoor, Adventure, wie du die Kategorie auch immer nennst, das ist halt eine kleine Zielgruppe. Aber ich würde mal so vermuten, so, ja, wenn du deine 3.000, 4.000, 5.000 Bücher verkauft hast, kommst du da so in den grünen Bereich, dann wird es auch langsam ein Erfolg. Und wenn es gut läuft, und das hoffe ich eben für die deutsche Version auch, ist das Interesse halt nicht gleich abgeflacht, sondern du schaffst es halt über einen längeren Zeitraum halt dieses Buch zu verkaufen und dann sind am Ende, glaube ich, auch alle happy mit dem Ergebnis.
Mhm. Lassen wir uns einfach mal überraschen, wie es denn dann anlaufen wird.
Ja.
Wie gesagt, ab dem 24. September ist das Buch im Handel und genau online wie im stationären Handel. Ich glaube, das ist tatsächlich auch nochmal ein großer Unterschied zu deinem Erstlingswerk, dass es wirklich dann irgendwo bei Thalia und Hugendubel und wen es nicht alles so gibt, rumliegt. Ich bin mal gespannt, wie groß die Stapel so sein werden. Ich werd mich mal umschauen. Vielleicht findet man es auch gar nicht, vielleicht kann man es auch wirklich dann nur dort vor Ort bestellen. Also das könnt ihr definitiv machen. Nehme ich mal an, also wenn euer Buchhändler des Vertrauens nicht 40 Exemplare da schön direkt in der Auslage liegen hat, dann kann man das Buch ganz normal bestellen, also so wie
genau,
man es bei anderen Büchern auch machen kann.
Geht er zum Tresen und sagt, hier, Buch heißt 100 Meilenherz, Autor, habe ich mir den Nachnamen nicht gemerkt, der ist zu kompliziert, aber guck mal in deinen Computer rein, könnt ihr das bestellen und dann holen die meistens auch 2, 3 Exemplare. Aber ja, das ist für mich auch noch total offen, ich freue mich aber auch drauf, das ist auch wieder Teil dieses Experiments, mich einfach mal drauf einzulassen, zu gucken, wie es funktioniert. Mich erinnert es aber so ein bisschen an die Zeit, das ist vielleicht noch eine letzte kleine Anekdote, während der Musik-Label-Zeit war das halt auch immer so, für die Bands war das alles entscheidende Kriterium, kann ich in den Saturn gehen und steht da meine CD? Denen war es völlig egal, wie viele die am Ende verkaufen oder keine Ahnung, ob die Leute zur Tour kommen und irgendwie 50 oder 500 Leute da haben. Nein, die CD musste im Saturn im Regal stehen und wir als Label haben das dann immer versucht halt zu bewerkstelligen, aber die Realität war dann ganz oft so, ja, das stand halt eine Woche nach Veröffentlichung, stand halt eine Kopie da rum und dann danach wurde das rausgeräumt aus den Regalen, weil, keine Ahnung, die neue Linkin Park oder die neue Metallica-Platte erschienen ist und dann war das der Regalplatz auch wieder für was anderes benötigt.
Kannst du einmal für die jungen Leute erklären, was eine CD ist?
Ach so, scheiße.
Nein, ja, genau. Tu's nicht.
Ja, nee, genau.
Ja, ich bin gespannt. Ich wünsche dir da echt sehr, sehr viel Erfolg mit. Es wird ja verschiedene Dinge um das Buch herum geben, jetzt um den Erscheinungstermin. Kannst du einmal sagen, was es da so geben wird? Ich denke da an Lesungen, von denen ich weiß. Was ist da geplant?
Genau, da haben wir jetzt mal angefangen, uns so ein bisschen was zu überlegen, was man machen könnte. Wir haben jetzt auch schon 2 Lesungen haben wir vereinbart, also ganz klassisch. Da fahre ich in einen Laufshop und sitze dann da vor dem Regal mit Schuhen und erzähle ein bisschen was über das Buch, habe das Buch auch dabei und ja, hoffe dann, dass sich da irgendwie so, ja, dass sich coole Gespräche draus ergeben und genau, also sowas werden wir auf jeden Fall machen. Da bin ich auch offen, wenn da jemand Vorschläge hat, hey, wir haben ja bei uns im Dorf irgendwie Laufladen XY, hast du nicht Lust, da auch hinzukommen? Schreibt mir da gerne. Genau, ich werde da so eine Mini-Tour zusammenstellen und da ja einfach rumtuckern und dann eben solche Events letztendlich machen. Was ich auch im Hinterkopf habe, was natürlich total cool wäre, ist, im Dezember steht eben die nächste Western States Lotterie wieder an, also dieser große Event, wo entschieden wird, wer nächstes Jahr den Western States laufen darf. Um diesen Termin rum oder an dem Abend wäre es schon cool, irgendwie was zu machen. Also so eine Western States Lotterieparty oder so, das schwebt in unseren Hinterköpfen so ein bisschen. Da gibt es noch keine Ausschau danach halten. Und ansonsten gibt es natürlich viel Digitales. Also jetzt nehmen wir gerade einen Podcast auf. Das wird wahrscheinlich auch nicht der letzte Podcast sein, wo ich ein bisschen was über das Buch erzähle. Auch da wieder, wenn euer Lieblingspodcast ganz dringend mich einladen sollte, dass ich diese Geschichte nochmal erzähle, dann könnt ihr mich da gerne auch weiterempfehlen. Aber auch auf meinem Instagram oder auf meinem Laufblog, über den wir, glaube ich, auch noch sprechen könnten, passiert natürlich ganz viel jetzt rund um das Buch. Und ich hoffe, dass das insgesamt dann dazu führt, dass man da immer wieder mal drüber stolpert und sich dann vielleicht irgendwann hinreißen lässt, sich damit mal näher zu befassen.
Du hast es jetzt selber angesprochen. Es gibt ja noch mehr Kanäle, auf denen du, schreibst und dich mitteilen möchtest. Ich bezeichne es ganz platt als Blog und als Podcast. Ich weiß nicht, ob du damit einverstanden bist, wenn man das so nennt. Aber du bist, wir haben es jetzt mehrfach schon gesagt, sehr umtriebig und bringst tatsächlich jede Woche, kann man irgendwas von dir lesen und hören. Wer da interessiert ist, wo findet man das? Was ist das? Wovon spreche ich hier überhaupt?
Also das sind zwei Formate, wie du schon gesagt hast. Eigentlich nur ein Blog, der heißt Das Z-Letter. Das Gute an dem Blog ist aber, er ist auch gleichzeitig ein Newsletter. Das heißt, wer keine Lust hat, jede Woche auf eine Webseite zu surfen, der kann sich diesen Blog sozusagen als Newsletter abonnieren und kriegt es dann in seinen Posteingang. Das zweite Format heißt die Das Z-Sprachnachricht. Das ist ein Podcast, der kein Podcast sein will. Also Podcast deswegen, weil ihr ihn auf allen Podcast-Plattformen findet, bei Spotify, Apple und Co. und so weiter. Also einfach Das Z-Sprachnachricht eingeben, dann findet ihr es. Kein Podcast will es sein, weil das Format eigentlich erstmal gar nicht gedacht war als Podcast, sondern eigentlich nur als deutschsprachige Tonspur des englischsprachigen Das Z-Letters. Das heißt, der Blog ist ähnlich wie die erste Version von dem Buch. Irgendwie kommt es auf Englisch aus mir raus. Und nachdem ich da genau das gleiche Feedback gekriegt habe wie bei der englischsprachigen Buchversion, Mensch, hab keinen Bock auf Englisch, kannst du nicht mal auch was auf Deutsch machen? Und ich keine Lust hatte, jeden einzelnen Das Z-Letter zu übersetzen, habe ich irgendwann angefangen, einfach davon zu erzählen. Mich quasi hinzusetzen jede Woche, nachdem ich dann das Z-Letter geschrieben habe und dann auf Deutsch zu erzählen, was da so drinsteht. Und das ist irgendwie zu so einem abstrusen, ja, Eigenformat geworden. Man kann es gar nicht so richtig beschreiben. Ich mache das alleine. Das heißt, ich rede sozusagen, ich monologisiere so vor mich hin, versuche aber trotzdem, ja, in diese Themen, über die ich auch schreibe, und es sind teilweise auch sehr persönliche Sachen, möglichst tief einzusteigen und die Leute da halt mitzunehmen. Du wirst da nicht die neuesten Ergebnisse vom UTMB hören oder welcher Trailrunner jetzt bei welcher Marke unterschrieben hat oder so, sondern das ist schon, ja, wie gesagt, sehr persönlich, aber trotzdem ja sehr unterschiedlich, die Themen, die ich da behandle. Und das Feedback, was ich kriege, sage ich immer das Gleiche. Höre ich mir sehr gerne an, ist nur viel zu kurz, oder höre ich mir sehr gerne an, aber mach's bloß nicht zu lang, weil ich brauche, genau, es ist entweder zu kurz oder zu lang. Die einen wollen es beim Longrun hören, dann wäre es am besten, wenn es 3 Stunden wäre, also zu kurz. Und die anderen sagen, perfekter Nicht-Podcast zum Gassi gehen, da ist aber bei 15 Minuten Schluss und irgendwo in der Mitte bewegen sich die meisten Das Z-Sprachnachrichten dann auch. Und ihr erscheint, wie gesagt, auch jede Woche, ja, jeden Freitag, um genau zu sein, heute zum Beispiel.
Oh, was ist das Thema?
Heute habe ich drüber geschrieben, was ich mir eigentlich einbilde, ein Buch zu schreiben, ein Laufbuch zu schreiben.
Also fast ein bisschen. Ey, das ist perfekt, weil das ist genau die Frage, die ich eigentlich noch stellen wollte. Du hast ein Buch rausgebracht, 2. Du hast diesen Podcast, der kein Podcast ist. Du hast diesen Blog. Es geht immer um dich, um dich als Person, um deine Erfahrungen, deine Erlebnisse. Jetzt könnte man ja sagen, Alter, was eine Ego-Show.
Ja.
Ist es das?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass einige Leute da draußen sich genau das fragen oder sagen, Alter, was eine Ego-Show. Damit kann ich auch ganz gut leben. Der Grund, warum es um mich geht, der ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich eine authentische Geschichte erzählen will, dann gibt es für mich einfach überhaupt keine andere Möglichkeit, als dass es was Persönliches ist. Also seit ich denken kann, ist fast alles, was ich schreibe, was aus mir rauskommt und auch raus will, ist das, was ich selber erlebt habe, was ich mir dabei gedacht habe, was ich dabei gefühlt habe. Und es führt zwangsläufig dazu, dass ich letztendlich über mich schreibe. Was ich aber versuche, sowohl in dem Das Z-Letter, als auch in der Sprachnachricht, als auch in den Büchern, als auch in den Magazinartikeln, was auch immer ich schreibe, ist, ich versuche immer eine Brücke zu schlagen. Mir geht es quasi immer darum, die Leserinnen und Leser irgendwie zu erreichen und irgendwie abzuholen. Das kann mal sprachlich sein, dass man Sachen so formuliert, dass sie verständlich sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Das kann aber auch bei der Auswahl oder Schärfung von bestimmten Themen sein. Angenommen, ich schreibe übers Marathonlaufen, dann lebe ich halt in meiner Marathonwelt. Wenn ich da aber drüber schreibe, versuche ich, dass ich jeden abholen kann, der halt in seiner Marathonwelt lebt. Der eine ist vielleicht noch kein Marathon gelaufen, da ist die Marathonwelt sozusagen der Traum vom ersten Marathon. Der andere läuft den locker in 2 Stunden 30, ist halt super fit. Dann ist das seine Marathonwelt und jemand anderes hat das große Ziel, mal einen Marathon unter 4 Stunden zu laufen. Ist völlig egal. Ich versuche das so zu schreiben, dass da alle für sich einen gewissen Mehrwert rausziehen können. Und ein guter Das Z-Letter oder eine gute Sprachnachricht oder ein gutes Buch ist es dann, wenn mir dieser Brückenschlag letztendlich gelingt. Und das hoffe ich, dass das öfter klappt, als dass es nicht klappt.
Ich glaube auch, was bei dir so positiv ist oder was die Leute daran begeistert, mich eingeschlossen, weil ich mir deine Sachen auch sehr gerne durchlese und anhöre, ist, dass du eigentlich ja ein ganz normaler Kerl bist. Also du bist kein Vollprofi, der irgendwelche Rennen gewinnt, sondern du bist ein Läufer wie alle anderen letztlich da draußen auch. Erlebst Dinge. Natürlich nicht jeder möchte und kann den Western States laufen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das dir angeboren wurde, dass du seit deiner Jugend Leichtathletik machst, sondern du hast auch relativ spät erst mit dem Sport überhaupt angefangen, bist da so reingewachsen, hast da deine Liebe gefunden in diesem Sport. Und das ist halt das, was du erzählst. Und deswegen ist es, glaube ich, so authentisch und für viele greifbar, auch wenn sie gar nicht die Ambitionen haben, wie du sie hast oder im Zweifel viel größere Ambitionen noch haben. Letztlich kann und sollte jeder ja so seine Geschichten haben und wenn man dann noch den Antrieb hat, daraus ein Buch zu machen oder einen Podcast oder wie auch immer, ist es ja heute leichter als jemals zuvor. Also das zeigt ja auch dein Beispiel.
Ja, da sind wir fast wieder auch am Anfang des Podcasts so ein bisschen angekommen. Also wenn ich irgendwas dazu beitragen kann, dass irgendjemand seine Geschichte in irgendeiner Form, egal in welcher Form, auch mitteilt, da macht mich das total glücklich, weil letztendlich lebt die ganze Lauf-Community davon, von dem Austausch dieser Geschichten. Und da gibt es kein, meine ist aber spannender als deine oder meine Geschichte hat eine größere Berechtigung, weil ich schneller laufen kann. Also das ist alles völliger Quatsch. Im Prinzip empfinden und erfahren wir alle sehr ähnliche Dinge in sehr unterschiedlichen Kontexten. Und es gibt nichts Schöneres für mich, als mich eben über genau diese Erfahrungen auszutauschen. Also wie gesagt, du hast gerade was sehr Schönes gesagt. Ich bin ganz normaler Läufer, wirklich so stinknormal, weder von Gott gesegnet mit großem Talent, noch irgendwie habe ich meine Lebenskarriere dem Laufsport so verschrieben, dass ich schon mit 4 angefangen habe und irgendwie keine Ahnung, also nichts dergleichen, ganz normaler Läufer. Und das sind ehrlich gesagt auch so die Leute, wo mich die Geschichten am meisten selber interessieren. Da freue ich mich jedes Mal, wenn ich Blogbeitrag, in einem Gespräch, wie auch immer diese Geschichte dann weitergegeben wird. Aber das ist das, was mich begeistert und was mich interessiert. Und an dem Austausch bin ich letztendlich interessiert.
Ja, ich finde es jetzt ganz spannend. Wir haben jetzt fast eine Stunde 15 über Western States und dein Buch gesprochen, ohne zu verraten, was da so alles drinsteht. Und ich glaube, das soll auch erstmal so bleiben, weil die das Buch auf Englisch gelesen haben, die wissen es schon. Die das Buch jetzt auf Deutsch zum ersten Mal lesen sollen oder möchten, die können es sich, wie gesagt, ab dem 24. September kaufen und durchlesen und dann wahrscheinlich dir auch gerne Rückmeldung geben und dir schreiben, wie sie es so gefunden haben. Ich möchte abschließend unabgesprochen mit dir einmal nur besprechen. Was sind deine, keine Ahnung, 3 Lieblingsbücher rund um das Thema Laufen? Also was muss man sich beim Thema Laufen unbedingt durchlesen, abgesehen von deinen eigenen Werken?
Ihr habt letztes Jahr, ich glaube zum Jahreswechsel, habt ihr das in der Redaktion gemacht und ein paar von euch sind ganz schön ins Straucheln gekommen, als sie ihre Lieblingslaufbücher benennen sollten. Also ich hoffe, dass ich jetzt selber nicht auch ins Straucheln komme, aber ein paar platzen geradezu aus mir heraus. Also das Laufbuch für mich schlechthin ist Eat and Run von Scott Jurek, ein amerikanischer Ultra-Trail-Läufer, der auf eine völlig unaufgeregte Art und Weise halt so seine Karriere beschreibt, die er hatte und die war wirklich großartig in den frühen 2000ern. Also er war einer der Besten der Welt. Und auch insbesondere im Hinblick auf den Western States war er ein sehr prägender Läufer, der hat den Streckenrekord gehalten, hat den auch zigmal gewonnen. Also, und gleichzeitig ist dieses Buch, wie wir es gerade schon hatten, sehr nahbar. Also ein toller Läufer, aber irgendwie ist das alles so normal, was der schreibt, so menschlich. Dann ein paar Rezepte noch mit reingepackt. Also es ist alles irgendwie so, ja, auf so eine sehr liebenswerte Art und Weise nahbar. Das zweite Buch, was ich auf jeden Fall nennen muss, das sind quasi die Slots, die schon fest vergeben sind, ist Murakami, worüber ich, was ich, worüber ich, nee, Worüber ich rede, wenn ich über das Laufen rede, worüber ich schreibe, wenn ich über das Laufen rede. Ich kann mir den Titel auf Deutsch immer nicht merken, aber das Laufbuch von Murakami, also die meisten von euch werden es auch kennen, da geht es auch eigentlich überhaupt nicht um den Inhalt, sondern letztendlich um diese unfassbar schöne Sprache, die Murakami einfach am Start hat. Also man liest das Buch und klar geht es irgendwie ums Laufen und er schreibt halt auch so seine persönlichen Lauferfahrungen, aber das ist so unwichtig, weil du in diese Worte und in diese Sätze so tief eintauchst. Das holt einen so ab, das ist eine so schöne Sprache, ein wirklich krasser Lesegenuss. Auf Platz 3, da würde ich jetzt irgendein Buch von, schwierig. Also entweder irgendein Buch von Matt Fitzgerald, das ist ein amerikanischer Autor, der auch relativ viel publiziert. Der schreibt relativ praktisch über das Laufen. Also das sind teilweise sind so Trainingsbücher, teilweise sind es aber auch so Erfahrungsberichte. Und da gibt es eins, das mir besonders hängen geblieben ist, Train Like a Pro oder so hieß das, oder Becoming a Pro oder so. Wegen den Titeln. Wie gesagt, ich habe die jetzt nicht parat. Wir können es in die Shownotes dann noch mal reinhängen, wie die Bücher wirklich hießen. Aber da schreibt er davon, dass er in seiner Laufkarriere, das ist auch schon über 50, schon einiges erlebt hat und aber noch mal wissen will, ob er auf dem Marathon noch mal irgendwas reißen kann, als alter Mann. Und dann tritt er einem Profiteam bei. NAZ Elite heißen die, ist ein von Hoka gesponsertes Team in den USA, absolute Topläuferinnen und Topläufer und lebt und trainiert mit denen halt für eine Zeit. Und klar, er ist da halt irgendwie die Wurst sozusagen in dem Team, aber es ist total krass zu sehen, wie allein die Infrastruktur vom Physio über den Coach, über es gibt nur Essen, Schlafen, Laufen, also über die Rahmenbedingungen hinweg, er das da schafft, sich quasi fast auf Profiniveau wieder zurückzukämpfen, zumindest für seine Verhältnisse und dann tatsächlich, Spoiler Alert, ganz zum Schluss nochmal tatsächlich im hohen Alter auch nochmal eine Marathon-Bestzeit hinstellt und der bewegte sich schon in einem Bereich, wo es nicht mehr so leicht ist, also schon so um die 2,40 auf dem Marathon, also wo es keine Selbstverständlichkeit ist, dass man das nochmal unterbieten kann im hohen Alter. Total schön geschrieben, total nahbar und für Läufer fortgeschrittenen Alters, wie ich das ja auch langsam bin, ein echter Hoffnungsgeber sozusagen, ja.
Perfekt. Das ist doch ein schöner Abschluss. Bitte entschuldige, dass ich dich mit den Büchern so überrascht habe.
Running the Dream, das ist mir jetzt eingefallen.
Running the Dream. Du hast gesagt, Become a Pro oder so.
Ja, das Witzige ist, das war das Buch, was er direkt danach geschrieben hat, wo er dann mit dem Trainer zusammen, mit dem er da gearbeitet hat, sozusagen nochmal versucht hatte, trainingstheoretisch zu durchdringen, warum das so gut gegriffen hat. Also es war sozusagen ein Buch-Doppelpack, aber das erste war eigentlich das Spannende, wo er da so erzählt, wie er mit den Profis da lebt und trainiert.
Ja, ich bin nur froh, dass ich die Frage nicht beantworten musste, ohne vorbereitet zu sein, weil mir entfallen solche Namen leider auch immer sehr schnell. Deswegen habe ich dich da ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Sei es drum,
dafür gibt's Shownotes.
Genau, sei es drum, sehr gute Buchtipps an dieser Stelle und ich bedanke mich jetzt einfach mal für das Gespräch. Es sind fast 80 Minuten geworden. Vielleicht reicht das für einen längeren Lauf. Ein Longrun ist es noch nicht. Und eine Gassi-Runde, es wäre eine sehr lange Gassi-Runde. Danke, Chris.
Ja, danke für die Einladung und mach's gut. Bis dann.
So, das war Folge 155 des Runner's World Podcasts, in der es ausnahmsweise mal weniger übers Laufen und mehr übers Schreiben ging. Ich hoffe trotzdem, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt und wenn ihr Chris unterstützen möchtet und das Buch lesen möchtet, könnt ihr das ab dem 24. September tun. Ab dem kommenden Dienstag könnt ihr 100 Meilen Herz, mein lebensverändernder Western States 100-Lauf, überall kaufen, als E-Paper, gedruckt, wie auch immer ihr das möchtet. Und wenn ihr noch mehr über Chris erfahren möchtet, empfehle ich euch seinen Blog. Googelt einfach mal nach dem Das Z-Letter, also Das, dann Z der Buchstabe und Letter wie Brief auf Englisch. Und da findet ihr jede Woche einen neuen Eintrag von Chris. Oder schaut einfach mal bei den Podcasts nach der Das Z-Sprachnachricht, wo ihr dann eben Chris auch auf Deutsch lauschen könnt. Nun ganz viel Spaß beim Lesen und beim Laufen. Tschüss!